Daraus erklärt sich der feste Glaube so mancher Frauen, von sexuellen Attacken bedroht worden zu sein, daraus die ungemeine Häufigkeit der Halluzinationen des Tastsinnes beim weiblichen Geschlechte, von deren intensivem Realitätscharakter der Mann nicht leicht eine Vorstellung sich bilden mag, denn die Fantasie des Weibes ist Irrtum und Lüge, die Fantasie des Mannes hingegen, als Künstlers oder Philosophen, erst höhere Wahrheit. Der Wahrheitsgedanke aber liegt allem, was den Namen Urteil verdient, zugrunde. Urteilen ist die Form alles Erkennens, und Denken selbst heißt nichts anderes als Urteilen. Die Norm des Urteils ist der Satz vom Grunde, gleich wie die Sätze vom Widerspruch an von der Identität den Begriff, als die Norm der Essenz, konstituieren. Dass die Frau den Satz vom Grunde nicht anerkennt, darauf wurde schon hingewiesen. Alles Denken ist Ordnen des Mannigfaltigen zur Einheit, im Satz vom Grunde, der die Berechtigung jedes Urteils von einem logischen Erkenntnisgrunde abhängig macht, liegt der Gedanke der Einheitsfunktion unseres Denkens mit Bezug auf die Mannigfaltigkeit, und trotz derselben, indes die drei anderen logischen Axiome nur ein Ausdruck des Seins der Einheit selbst ohne Beziehung auf eine Mannigfaltigkeit sind. Beide sind darum nicht aufeinander zurückzuführen, vielmehr ist darin, dass sie zweierlei sind, der formallogische Ausdruck des Dualismus in der Welt, der Existenz einer Vielheit neben der Einheit zu erblicken. Jedenfalls hatte Leibniz recht, als er beide unterschied, und jede Theorie, die dem Weibe die Logik abspricht, muss nicht nur vom Satz des Widerspruches und der Identität, der sich auf den Begriff bezieht, sondern ebenso vom Satz des Grundes, unter dessen Gewalt das Urteil steht, nachweisen, dass es ihn nicht begreife und ihm sich N252 die sexuellen Typen N nicht beuge. In der intellektuellen Gewissenlosigkeit den Frau liegt dieser Nachweis. Hat einmal ein Weib einen theoretischen Einfall, so verfolgt es ihn nicht weiter, es bringt ihn nicht in Beziehung zu anderem, es denkt nicht nach. Deshalb kann es am wenigsten einen weiblichen Philosophen geben, es fehlt die Ausdauer, die Zähigkeit, die Beharrlichkeit des Denkens und alle Motiv zu diesem, und dass eine Frau an Problemen litte, davon kann zu allerletzt die Rede sein. Man schweige nur von den Weibern, denen nicht zu helfen ist. Der problematische Mann will erkennen, das problematische Weib will doch nur erkannt werden. Nein, psychologischer Beweis für die Männlichkeit der Urteilsfunktion ist dieser, dass das Urteilen vom Weibe als männlich empfunden wird, und wie ein, tertiärer, Sexualcharakter anziehend auf dasselbe wirkt. Die Frau verlangt vom Manne stets bestimmte Überzeugungen, die sie übernehme, für den Zweifler im Manne geht ihr jegliches Verständnis, welcher Art immer, ab. Auch erwartet sie stets, dass der Mann rede, und die Rede des Mannes ist ihr ein Zeichen von Männlichkeit. Den Frauen ist zwar die Gabe der Sprache, aber nicht so die der Rede verliehen, eine Frau konversiert, kokettiert, oder schnattert, aber sie redet nicht. Am gefährlichsten aber ist sie, wenn sie stumm ist, denn der Mann ist nur allzu geneigt, Stummheit für Schweigen zu nehmen. NSO ist nicht nur von den logischen Normen, sondern auch von den Funktionen, welche durch diese Grundsätze geregelt werden, von der begrifflichen und der urteilenden Tätigkeit, bewiesen, dass wir ihre entbehrt. Da aber die Begrifflichkeit ihrem Wesen nach daran besteht, einem Subjekt sein Objekt gegenüberzustellen, und im Urteilen die Urverwandtschaft und tiefste Wesenseinheit des Subjektes mit seinem Objekte zum Ausdruck kommt, so muss der Frau abermals der Besitz eines Subjektes aberkannt werden. Nahe an den Nachweis der Allegizität des absoluten Weibes hat sich der Nachweis seiner Amoralität ihr in Einzelnen zu schließen. Die tiefe Verlogenheit des Weites, welche aus dem Mangel eines Verhältnisses zur Idee der Wahrheit, wie ein männliche und weibliche Psychologie, 253 NZU den Werten überhaupt, freilich schon hier sich ergibt, muss noch so eingehend Gegenstand der Besprechung werden, dass hier zunächst andere Momente hervorgekehrt sein sollen. Es gilt dabei unausgesetzt einen besonderen Scharfsinn und eine große Vorsicht, denn es gibt so unendlich viele Imitationen des ethischen, ja so täuschende Kopien der Moral, dass die Sittlichkeit den Frauen wohl von vielen stets höher als die der Männer wird gewertet werden. Ich habe schon die Notwendigkeit der Distinktion zwischen amoralischem und antimoralischem Verhalten betont, und wiederhole, dass nur von ersterem, welches eben gar keinen Sinn für die Moral, und gar keine Richtung mit Bezug auf dieselbe involviert, beim echten Weibe die Rede sein kann. Es ist eine aus der Kriminalstatistik wie aus dem täglichen Leben wohl bekannte Tatsache, dass von Frauen unvergleichlich weniger Verbrechen begangen werden als von Männern. Auf diese Tatsache berufen sich denn auch immer die geschäftigen Apologeten der Sittenreinheit des Weibes. Nabe bei der Entscheidung der Frage nach der weiblichen Sittlichkeit kommt es nicht darauf an, ob jemand objektiv gegen die Idee gesündigt hat, sondern nur darauf, ob er einen subjektiven Wesenskern hat, der in ein Verhältnis zur Idee treten konnte, und dessen Werte in Frage stellte, als er fehlte. Gewiss wird der Verbrecher mit seinen verbrecherischen Trieben geboren, aber nichtsdestoweniger fühlt er selbst, trotz aller Theorien von der Moral Insanity, dass er durch seine Tat seinen Wert und sein Recht auf das Leben verwirkt hat, denn es gibt nur feige Verbrecher, und keinen, dessen Stolz und Selbstbewusstsein durch die böse Tat erhöht und nicht vermindert worden wäre, keinen, der es übernehme, sie zu rechtfertigen. Der ärmliche Verbrecher hat ebenso von Geburt an ein Verhältnis zur Idee des Wertes wie jener andere Mann, dem die verbrecherischen Triebe, die den ersten beherrschen, fast völlig mangeln. Das Weib hingegen behauptet oft im vollen Rechte zu sein, wenn es die denkbar größte Gemeinheit begangen hat, während der echte Verbrecher stumpfsinnig auf alle Vorwürfe schweigt, kann eine Frau empört in 254 die sexuellen Typen ihre Verwunderung und Entrüstung darüber Ausdruck geben, dass man ihr gutes Recht, so oder so zu handeln, in Zweifel ziehe. Frauen sind überzeugt von ihrem Größer als Rechte, ohne je über sich zu Gericht gesessen zu sein. Der Verbrecher geht zwar auch nie in sich, aber er behauptet auch nie sein Recht, er geht vielmehr dem Gedanken des Rechtes hastig aus dem Wege, weil es ihn an seine Schuld erinnern könnte, und hier liegt auch der Beweis, dass er ein Verhältnis zur Idee hatte und nur an seine Untreue gegen sein besseres Selbst nicht erinnert werden will. Kein Verbrecher hat noch wirklich geglaubt, dass ihm Unrecht geschehen sei durch die Strafe 1, die Frau hingegen ist überzeugt von der Böswilligkeit ihrer Ankläger, und, wenn sie nicht will, kann ihr niemand beweisen, dass sie Unrecht getan habe. Wenn ihr jemand zuredet, so kommt es freilich oft vor, dass sie in Tränen ausbricht, um Verzeihung bittet und ihr Unrecht einsieht, ja wirklich glaubt, dieses Unrecht aufrichtig zu fühlen, aber immer nur, wenn sie dazu die Lust empfunden hat. Denn diese Auflösung im Weinen bereitet ihr stets ein gewisses wollüstiges Vergnügen. Der Verbrecher ist verstockt, er lässt sich nicht im Nu drehen, wie der scheinbare Trotz einer Frau in ein ebenso scheinbares Schuldgefühl sich verkehren lässt, wenn der Ankläger sie entsprechend zu behandeln versteht. Die einsame Pein der Schuld, die am Bette weinend sitzt und vergehen möchte vor Scham über den Makel, mit dem sie sich beladen hat, die kennt kein Weib, und eine scheinbare Ausnahme, die Büßen, die den Leib kasteiende Betschwester, wird später ebenfalls zeigen, dass eine Frau stets nur zu zweien sich sündhaft fühlt. Ich behaupte also nicht, dass die Frau böse, antimoralisch ist, ich behaupte, dass sie vielmehr böse gar nie sein kann, sie ist nur amoralisch, gemein. Der Verbrecher fühlt sich sogar dann in seiner Weise schuldig, wenn er gerade nichts Übles getan hat. Er ist stets von anderen auf den Vorwurf des Betruges, des Diebstahls usw. gefasst, auch wenn er die Tat gar nicht begangen hat, weil er sich ihrer fähig weiß. Er fühlt sich darum auch stets ertappt, wenn irgendein anderer Missetäter festgenommen wird. In männliche und weibliche Psychologie. 255 an der As weibliche Mitleid und die weibliche Schamhaftigkeit sind die beiden anderen Phänomene, auf welche der Schätze weiblicher Tugend insgemein sich beruft. Speziell die weibliche Güte, das weibliche Mitgefühl haben zu der schönen Sage von der Psyche des Weibes den meisten Anlasse gegeben, und das letzte Argument alles Glaubens an die höhere Sittlichkeit der Frau ist die Frau als Krankenpflegerin, als barmherzige Schwester. Ich erwähne diesen Punkt ungern und hätte ihn nicht berührt, bin aber durch einen Einwand, der mir mündlich gemacht wurde, und dem voraussichtlich weitere Folgen werden, hierzu gezwungen. Es ist kurzsichtig, wenn man die Krankenpflege der Frauen für einen Beweis ihres Mitleids hält, indem vielmehr gerade das Gegenteil aus ihr folgt. Denn der Mann könnte die Schmerzen des Kranken nie mit ansehen, er müsste unter ihnen so leiden, dass er völlig aufgerieben würde, und wartende Pflege des Patienten wäre ihm ganz unmöglich. Wer Krankenschwestern beobachtet, nimmt mit Erstaunen wahr, dass diese gleichmütig und größer als sanft bleiben, selbst unter den furchtbarsten Krämpfen eines Sterbenden, und so ist es gut, denn der Mann, der Qualen und Tod nicht mitmachen kann, wäre dem Kranken ein schlechter Pfleger. Der Mann würde die Qualen lindern, den Tod aufhalten, mit einem Worte, er würde helfen wollen, wo nicht zu helfen ist, da ist kein Platz für ihn, da kann allein die Pflege in ihr Recht treten, und für diese eignet sich nur das Weib. Man ist aber völlig im Unrecht, wenn man die Tätigkeit der Frauen auf diesem Ressort anders als vom utilitaristischen Standpunkt schätzen zu können glaubt. Dazu tritt noch, dass für die Frau das Problem von Einsamkeit und Gesellschaft gar nicht existiert. Sie schickt sich gerade deshalb besonders gut zur Gesellschafterin, Vorleserin, Krankenpflegerin, weil sie nie aus einer Einsamkeit her austritt in eine Mehrsamkeit. Dem Manne wird Einsamkeit und Mehrsamkeit immer irgendwie Problem, wenn auch oft nur eine von beiden zur Möglichkeit. Die Frau verlässt keine Einsamkeit, um den Kranken zu pflegen, wie sie es tun müsste, auf dass ihre Tat mit Recht sittlich könnte in 256 die sexuellen Typen genannt werden, denn eine Frau ist nie einsam, sie kennt nicht die Liebe zur Einsamkeit und nicht die Furcht von ihr. Die Frau lebt stets, auch wenn sie allein ist, in einem Zustande der Verschmolzenheit mit allen Menschen, die sie kennt, ein Beweis, dass sie keine Monade ist, denn alle Monaden haben Grenzen. Die Frauen sind ihrer Natur nach unbegrenzt, aber nicht unbegrenzt wie der Genius, dessen Grenzen mit denen der Welt zusammenfallen. Sondern sie trennt nie etwas Wirkliches von der Natur oder von den Menschen. Dieses Verschmolzensein ist etwas durchaus Sexuelles, und dementsprechend äußert sich alles weibliche Mitleid in körperlicher Annäherung an das bemitleidete Wesen, es ist tierische Zärtlichkeit, es muss streicheln und trösten. Wieder nur ein Beweis für das Fehlen jenes harten Striches, der stets zwischen Persönlichkeit und Persönlichkeit gezogen ist. Die Frau ehrt nicht den Schmerz des Nebenmenschen durch Schweigen, sie glaubt ihn durch Zureden aufheben zu können, so sehr fühlt sie sich mit ihm verbunden, als natürliches, nicht als geistiges Wesen. NDAs verschmolzene Leben, eine der wichtigsten und am tiefsten führenden Tatsachen des weiblichen Daseins, ist auch der Grund der Rührseligkeit aller Frauen, jener gemeinen Willigkeit und Leichtigkeit und Schamlosigkeit des Tränenergusses. Nicht umsonst kennt man nur Klageweiber, und achtet einen in Gesellschaft weinenden Mann nicht sehr hoch. Wenn jemand weint, so weint die Frau mit, wie sie stets mitlacht, wenn ein anderer, außer über sie selbst, lacht, und damit ist ein guter Teil des weiblichen Mitleidens auch bereits erschöpft. Wenn nur das Weib jammert zu Recht andere Menschen an, weint sie an und verlangt ihr Mitleid. Hierin liegt einer der stärksten Beweise der psychischen Schamlosigkeit des Weibes. Die Frau provoziert das Mitleid der Fremden, um mit diesen Weinen und sich selbst so noch mehr bedauern zu NJ, weil die Frau den zweiten Menschen gar nicht als besonderes Wesen empfindet, deshalb leidet sie nie unter ihren Nächsten, und nur deshalb kann sie stets allen Menschen sich überlegen fühlen. In männliche und weibliche Psychologie. 257 ein Können, als sie es bereits tat. Ja, es ist nicht zu viel behauptet, dass das Weib, auch wenn es allein weint, stets mit Weine mit anderen, denen es in Gedanken sein Leid klagt, wodurch es selbst sehr heftig gerührt wird. Mitleid mit sich selbst ist eine eminent weibliche Eigenschaft, die Frau stellt sich zuerst in eine Reihe mit den anderen, macht sich zum Objekt des Mitleidens anderer, und beginnt nun, tief ergriffen, mit ihnen über sich, die Arme, mitzuweinen. Aus diesem Grunde schämt sich der Mann vielleicht keiner anderen Regung so sehr, als wenn er sich auf einem Impuls zu diesem sogenannten Mitleid mit sich selbst ertappt, indem das Subjekt tatsächlich Objekt wird. NDAs weibliche Mitleid, an das selbst Schopenhauer geglaubt hat, ist ein Schluchzen und Heulen überhaupt, beim geringsten Anlass, ohne die schwächste Bemühung, aus Scham die Regung zu unterdrücken. Denn wie alles wahre Leiden, so müsste auch wahres Mitleiden, sofern es eben wirklich Leiden wäre, schamhaft sein. Ja, kein Leid kann so schamhaft sein wie das Mitleid und die Liebe, weil diese beiden am stärksten die unübersteigbaren Grenzen jeder Individualität zum Bewusstsein bringen. Von der Liebe und ihrer Schamhaftigkeit kann erst später gehandelt werden, im Mitleid aber, im echten männlichen Mitleiden, liegt immer Beschämung, Schuldbewusstsein, weil es mir nicht so schlecht geht wie diesem, weil ich nicht er, sondern ein von ihm, auch durch äußerliche Umstände, getrenntes Wesen bin. Das männliche Mitleid ist das über sich selbst errötende Prinzipium Individuationis, darum ist alles weibliche Mitleid zudringlich, das männliche versteckt sich. In was es mit der Schamhaftigkeit der Frauen für eine Bewandtnis habe, das ist hierin zum Teile schon ausgesprochen, zum Teil kann es ebenfalls erst später, mit dem Thema der Hysterie zusammen, abgehandelt werden. Wie man angesichts des naiven Eifers, mit dem alle Frauen, wo die gesellschaftliche Konvention es nur gestattet, ihre Dekolletage betreiben, noch an einer angeborenen inneren Schamhaftigkeit als der Tugend des weiblichen Geschlechtes festhalten könne, ist nicht einzusehen, man ist entweder Scham in W1er, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage tilde N258 le sexuellen Typen. N-haft oder Mann ist es nicht, und das ist keine Schamhaftigkeit, die man in gewissen Augenblicken regelmäßig spazieren schickt. NDER absolute Beweis für die Schamlosigkeit den Frauen. Und ein Hinweis darauf, woher die Forderung der Schamhaftigkeit wohl eigentlich stammen mag, welcher die Frauen äußerlich oft zu peinlich nachkommen, liegt jedoch darin, dass Frauen untereinander sich immer ungescheut völlig entblößen, während Männer voreinander stets ihre Nacktheit zu bedecken suchen. Wenn Frauen allein sind, werden eifrige Vergleiche zwischen den körperlichen Reizen der Einzelnen angestellt, und oft alle Anwesenden einer genauen und eingehenden Visitierung unterzogen, die nicht ohne Lüsternheit erfolgt, weil stets der Wert, den der Mann auf diesen oder jenen Vorzug legen werde, unbewusste Hauptgesichtspunkt bleibt. Der einzelne Mann hat kein Interesse für die Nacktheit des zweiten Mannes, während jede Frau auch die andere Frau in Gedanken stets entkleidet, und eben hierdurch die allgemeine interindividuelle Schamlosigkeit des Geschlechtes beweist. Dem Mann ist es peinlich und unangenehm, sich die Sexualität seines Nebenmannes zu vergegenwärtigen, die Frau sucht sofort in Gedanken die geschlechtlichen Beziehungen auf, in denen eine zweite Frau stehen mag, sobald sie diesen nur kennenlernt, ja sie wertet die andere immer ausschließlich nach dem Verhältnis Euro. Ich komme hierauf noch sehr ausführlich zurück, indessen trifft die Darstellung nun zum ersten Male mit jenem Punkte wieder zusammen, der im zweiten Kapitel dieses Teiles besprochen wurde. Wessen man sich schämt, dessen muss man sich bewusst sein, und wie zur Bewusstheit, so ist auch zum Schamgefühl stets Differenzierung vonnöten. Die Frau, die nur sexuell ist, kann asexuell zu sein scheinen, weil sie die Sexualität selbst ist, und hier nicht die Geschlechtlichkeit körperlich und psychisch, räumlich und zeitlich sich abhebt wie bei Manne. Die Frau, die stets schamlos ist, kann den Eindruck der Schamhaftigkeit machen, weil es bei ihr keine Scham zu verletzen gibt. Und so ist die Frau auch nie nackt oder stets nackt, wie man es haben will, nie nackt, weil sie nie zum echten Gefühl einer in männliche und weibliche Psychologie. 259 in Nacktheit wirklich gelangt, stets nackt, weil ihr eben das andere fehlt, das vorhanden sein müsste, um ihr je zum Bewusstsein zu bringen, dass sie, objektiv, nackt ist, und so ein innerer Impuls zur Bedeckung werden könnte. Dass man auch unter Kleidern nackt sein kann, ist freilich etwas, das blödem Blick nicht einleuchtet, aber es wäre ein schlimmes Zeugnis, dass ein Psychologe sich ausstellte, wenn er aus der Tatsache des Gewandes schon auf den geringsten Mangel an Nacktheit schließen wollte. Und eine Frau ist objektiv stets nackt, selbst unter der Krinoline und dem Mieder. Dies alles hängt damit zusammen, was das Wort Ich für die Frau denn eigentlich immer bedeutet. Wenn man eine Frau fragt, was sie unter ihrem Ich verstehe, so vermag sie nichts anderes sich darunter vorzustellen als ihren Körper. Ihr Äußeres, das ist das Ich der Frauen. Machs Zeichnung des Ich in seinen antimetaphysischen Vorbemerkungen stellt also ganz richtig das Ich des vollkommenen Weibes dar. Wenn E. Krause sagt, die Selbstanschauung Ich sei ohne weiteres ausführbar, so ist das nicht so ganz lächerlich, wie Mach unter der Zustimmung vieler anderer glaubt, denen gerade diese scherzhafte Illustration des philosophischen viel Lärm um nichts in den Büchern Machs am besten gefallen zu haben scheint. In der Ansicht der Frauen begründet auch die spezifische Eitelkeit der Frauen. Männliche Eitelkeit ist eine Emanation des Willens zum Wert, und ihre objektive Ausdrucksform, Empfindlichkeit, das Bedürfnis, die Erreichbarkeit des Wertes von niemand in Frage gestellt zu sehen. Was dem Manne Wert und Zeitlosigkeit gibt, ist einzig und allein Persönlichkeit. Dieser höchste Wert, der nicht ein Preis ist, weil an seine Stelle, nach den Worten Kantens, nicht auch etwas anderes als äquivalent gesetzt werden kann, sondern der über allen Preis erhaben ist, mithin kein in eins, der Einwände, welcher Hegel gern, und der Gründe, welche für die Schamhaftigkeit des Weibes immer wieder werden geltend gemacht werden, ist diese Untersuchung durchaus gewärtig. Auf sie kommt ihr 12. Kapitel zu sprechen. In 17.260 der sexuellen Typen. Äquivalent verstattet, ist die Würde des Mannes. Die Frauen haben, trotz Schiller, keine Würde, die Dame wurde ja nur erfunden, um diesen Mangel auszufüllen, und ihre Eitelkeit wird sich danach richten, was ihnen ihr höchster Wert ist, das heißt, sie wird auf die Festhaltung, Steigerung und Anerkennung körperlicher Schönheit gehen. Die Eitelkeit von W ist somit einerseits ein gewisses, nur ihr eigenes, selbst dem, männlich, schönsten Mann eins, fremdes Behagen am eigenen Leibe, eine Freude, die sich, selbst beim hässlichsten Mädchen, sowohl bei der Selbstbetesting, als bei der Selbstbetrachtung im Spiegel, als auch bei vielen Organempfindungen einzustellen scheint. Aber schon hier macht sich mit voller Stärke und mit dem erregendsten Vorgefühl der Gedanke an den Mann geltend, dem diese Reize so einst gehören sollen, und beweist wiederum, wie das Weib zwar allein, aber nie einsam sein kann. Andererseits also ist die weibliche Eitelkeit Bedürfnis, den Körper bewundert oder vielmehr begehrt, vom sexuell erregten Manne begehrt zu fühlen. Dieses Bedürfnis ist so stark, dass es wirklich viele Weiber gibt, denen diese Bewunderung, begehrlich von Seiten des Mannes, Neid erfüllt von Seiten der Geschlechtsgenossinnen, zum Leben vollkommen genügt, sie kommen damit aus, andere Bedürfnisse haben sie kaum. Die weibliche Eitelkeit ist also stete Rücksicht auf andere, die Frauen leben nur im Gedanken an die anderen. Und auch die Empfindlichkeit des Weibes bezieht sich auf diesen nämlichen Punkt. Nie wird eine Frau vergessen, dass ein anderer sie hässlich gefunden hat, allein nämlich findet ein Weib sich nie hässlich, sondern stets nur minderwertig, und auch das nur, indem es an die Triumphe denkt, welche andere Frauen bei den Männern über sie davon getragen haben. Es gibt kein Weib, das sich nicht noch schön und begehrenswert fände, wenn es sich im Spiegel betrachtet. Der Frau wird nie, gleich dem Manne, eigene Hässlichkeit zur schmerzvollen Realität, sondern sie sucht bis ans Ende sich und die anderen darüber hinweg zu täuschen. An 1, Nota Bene, viele sogenannte schöne Männer sind halbe Weiber. In männliche und weibliche Psychologie. 261n. Woher kann nun die weibliche Art der Eitelkeit einzig stammen? Sie fällt zusammen mit dem Mangel des intelligiblen Ich, des stets und absolut positiv bewerteten. Sie erklärt sich aus dem Fehlen eines Eigenwertes. Da sie keinen Eigenwert für sich selbst und vor sich selbst haben, trachten sie Objekt der Wertung anderer zu werden, durch Begehrung und Bewunderung von deren Seite, einen Wert für Fremde, vor Fremden zu gewinnen. Das Einzige, was absoluten, unendlichen Wert auf der Welt hat, ist Seele. Ihr seid besser denn viele Sperlinge, hat darum Christus die Menschen wieder gelehrt. Die Frau indessen wertet sich nicht danach, wie weit sie ihrer Persönlichkeit treu, wie weit sie frei gewesen ist. Jedes Wesen aber, das ein Ich besitzt, kann sich nur so und nicht anderes werten. Wenn also die echte Frau, wie dies ganz ohne Zweifel wirklich zutrifft, sich selbst immer und ausnahmslos stets nur so hoch einschätzt wie den Mann, der sie gewählt hat, wenn sie nur durch den Gatten oder Geliebten Wert erhält und eben darum nicht nur sozial und materiell, sondern ihre tiefsten Wesenheit nach auf die Ehe gestellt ist, so kann sie eben keinen Wert an sich selbst besitzen. Es fehlt ihr der Eigenwert der menschlichen Persönlichkeit. Die Frauen leiten ihren Wert immer von anderen Dingen ab, von ihrem Geld und Gut, der Zahl und Pracht ihrer Kleider, dem Rang ihrer Loge im Theater, von ihren Kindern, vor allem aber von ihrem Bewunderer, von ihrem Manne, und worauf sich eine Frau im Streit mit der anderen immer zuletzt beruft, und womit sie die andere wirklich am tiefsten zu treffen und am sichersten zu demütigen weiß, das ist die höhere soziale Stellung, der größere Reichtum, das Ansehen und die Titel, aber auch das Mehr an Jugendfrische und die zahlreicheren Verehrerinnen ihres Mannes, während es einem Manne, und zwar in erster Linie von ihm selbst, zur höchsten Schande angerechnet wird, wenn er sich auf irgendein Fremdes beruft, und nicht seinen Wert an sich verteidigt gegen alle Angriffe auf denselben. Dafür, dass W. keine Seele hat, ist folgendes ein weiterer Beweis. Während ganz nach Goethes bekanntem N262 die sexuellen Typen. Ein Rezept, W. durch Nichtbeachtung von Seiten des Mannes ungemein gereizt wird, auch auf ihn Eindruck zu machen, liegt doch der ganze Sinn und Wert ihres Lebens nur in dieser Fähigkeit, wird für M. das Weib, das ihn unfreundlich und unhöflich behandelt, er o ipso schon antipathisch. Nichts macht M. so glücklich, als wenn ihn ein Mädchen liebt, selbst wenn sie ihn nicht von Anbeginn gefesselt hat, ist dann die Gefahr, Feuer zu fangen, für ihn sehr groß. Für wer ist die Liebe eines Mannes, die ihr nicht gefällt, nur eine Befriedigung ihrer Eitelkeit, oder eine Beunruhigung und Aufscheuchung Schlummer in der er wünsche? Die Frau erhebt stets gleichmäßig einen Anspruch auf alle Männer, die es auf der Welt gibt. Ähnliches gilt auch von freundschaftlicher Zuneigung innerhalb desselben Geschlechtes, in der ja doch immer etwas Sexualität steckt. In der A's Verhalten der empirisch allein gegebenen Zwischenstufen ist in solchem Fall nach ihrer Stellung zwischen M und W besonders zu bestimmen. Also, um auch in diesem Teile ein Beispiel für eine solche Anwendung zu geben, während jedes Lächeln auf dem Munde eines Mädchens M leicht entzückt und entflammt, beachten weibliche Männer wirklich oft nur solche Weiber und Männer, die sich um sie nicht kümmern, fast ganz wie wie einen Bewunderer, dessen sie sicher zu sein glaubt, der ihren Eigenwert also nicht mehr steigern kann, sofort stehen lässt. Weshalb ja die Frauen auch nur der Mann anzieht und sie auch nur dem Mann in der Ehe treu bleiben, der noch bei anderen Frauen Glück hat als bei ihnen, denn sie können ihm keinen neuen Wert geben und ihr Urteil dem aller anderen entgegensetzen. Beim echten Manne verhält es sich gerade umgekehrt. Die Schamlosigkeit wie die Herzlosigkeit des Weibes kommt darin zum Ausdruck, dass es, und wie es davon sprechen kann, dass es geliebt wird. Der Mann fühlt sich beschämt, wenn er geliebt wird, weil er damit beschenkt, passiv, gefesselt, Stattgeber, aktiv, frei ist, und weil er weiß, dass er als ganzes Leben nie vollständig verdient, und über nichts wird er denn so tief schweigen wie hierüber, auch wenn er zu dem Mädchen selbst nicht in ein intimeres Verhältnis getreten ist, NMRNNLICHFC und weibliche Psychologie. 268 NS oder dass er fürchten müsste, sie durch hierauf bezügliche Äußerungen bloßzustellen. Das Weib rühmt sich dessen, dass es geliebt wird, es prallt damit vor anderen Frauen, um von diesen beneidet zu werden. Die Frau empfindet die Neigung eines Menschen zu ihr nicht, wie der Mann, als eine Schätzung ihres wirklichen Wertes, als ein tieferes Verständnis für ihr Wesen, sondern sie empfindet diese Neigung als die Verleihung eines Wertes, den sie sonst nicht hätte, als die Gabe einer Existenz und einer Essenz, die ihr hiermit erst wird, und mit welcher sie vor anderen sich legitimiert. Daraus erklärt sich auch das unglaubliche, einem früheren Abschnitt Problem gewordene Gedächtnis der Frauen für Komplimente, selbst wenn ihnen diese in frühester Jugend gemacht wurden. Durch Komplimenten nämlich erhalten sie erst Wert, und darum verlangen die Frauen vom Manne, dass er größer als galant sei. Die Galanterie ist die billigste Form der Veräußerung von Wert an die Frau, Und so wenig sie den Mann kostet, so schwer wiegt sie für das Weib, das eine Huldigung nie vergisst und bis ins späteste Alter von den fadesten Schmeicheleien zehrt. Man erinnert sich nur an das, was für den Menschen einen Wert besitzt, und wenn dem so ist, mag man erwägen, was es besagt, dass die Frauen gerade für Komplimente das ausgesuchteste Gedächtnis besitzen. Sie sind etwas, das den Frauen Wert nur darum verleihen kann, weil diese keinen urwüchsigen Maßstab des Wertes kennen, keinen absoluten Wert in sich fühlen, der alles verschmäht außer sich selbst. Und so liefert selbst das Phänomen der Courtoisie, der größer als Ritterlichkeit, den Beweis, dass die Frauen keine Seele besitzen, ja, dass der Mann eben dann, wenn er gegen das Weib galant ist, ihm am wenigsten Seele, am wenigsten Eigenwert zuschreibt und es am tiefsten gerade dort missachtet und herabwürdigt, wo es selbst am höchsten sich gehoben fühlt, minus ein wie amoralisch das Weib ist, kann man daraus ersehen, dass ihm sofort entschwindet, was es Unsittliches getan hat, und dass es vom Manne, wenn dieser die Erziehung des Weibes sich angelegen sein lässt, immer wieder daran erinnert werden muss, dann allerdings kann es momentan wer 1-2-6-4 die sexuellen Typen. Er möge der eigentümlichen Art der weiblichen Verlogenheit wirklich einzusehen glauben, dass es ein Unrecht begangen habe, und so sich und den Mann täuschen. Der Mann dagegen hat für nichts ein so tiefes Gedächtnis wie für die Punkte, in denen er schuldig geworden ist. Hier offenbart sich das Gedächtnis wiederum als ein eminent moralisches Phänomen. Vergeben und vergessen, nicht vergeben und verstehen, sind eines. Wer sich der Lüge erinnert, wirft sie sich auch vor. Dass das Weib sich seine Gemeinheit nicht verübelt, kommt damit überein, dass es sich ihrer nie wirklich bewusst wird, hat es doch kein Verhältnis zur sittlichen Idee, und sie vergisst. Darum ist es ganz begreiflich, wenn es sie leugnet. Man hält die Frauen, weil bei ihnen das Ethische gar nicht problematisch wird, törichterweise für unschuldig, ja man hält sie für sittlicher als den Mann, es kommt das aber nur daher, dass sie noch gar nicht wissen, was unsittlich ist. Denn auch die Unschuld des Kindes kann kein Verdienst sein, nur die Unschuld des Greises wäre eines, und die gibt es nicht. Na, aber auch die Selbstbeobachtung ist ein durchaus männliches, auf eine scheinbare Ausnahme, die hysterische Selbstbeobachtung mancher Frauen, kann hier noch nicht eingegangen werden, ebenso wie das Schuldbewusstsein, die Reue, die Kasteiungen, die Frauen an sich vornehmen, diese merkwürdigen Imitationen eines echten Schuldgefühles, werden am gleichen Orte wie die weibliche Form der Selbstbeobachtung zur Sprache kommen. Das Subjekt der Selbstbeobachtung nämlich ist identisch mit dem Moralisierenden, es fasst die psychischen Phänomene nur auf, indem es sie einschätzt. Ness ist ganz in der Ordnung und liegt nur auf der Linie des Positivismus, wenn Auguste Comte die Selbstbeobachtung für in sich widerspruchsvoll erklärt und sie eine Größe als abgründliche Absurdität nennt. Es ist ja klar, folgt aus der Enge des Bewusstseins und bedarf kaum einer besonderen Hervorhebung, dass nicht zu gleicher Zeit ein psychisches Geschehen ist und noch eine besondere Wahrnehmung desselben da sein könne, erst an das primäre Erinnerungs- in männliche und weibliche Psychologie. 265 ein Bild, Jodel, knüpft sich die Beobachtung und Wertung, es ist ein Urteil über eine Art Nachbild, das vollzogen wird. Aber innerhalb lauter gleichwertiger Phänomene könnte nie eines zum Objekte gemacht und bejaht oder verneint werden, wie dies in aller Selbstbeobachtung geschieht. Was hier alle Inhalte betrachtet, beurteilt und wertet, kann nicht in den Inhalten selbst, als ein Inhalt unter anderen, gelegen sein. Es ist das zeitlose Ich, das die Vergangenheit zurechnet wie die Gegenwart, das jene Einheit des Selbstbewusstseins, jenes kontinuierliche Gedächtnis erst schafft, welches der Frau abgeht. Denn nicht das Gedächtnis, wie Mielf, oder die Kontinuität, wie Mach vermutet, bringen den Glauben an ein Ich hervor, das außer diesen keine Existenz habe, sondern gerade umgekehrt wird Gedächtnis und Kontinuität, wie Pietät und Unsterblichkeitsbedürfnis, aus dem Werte des Sich heraus erzeugt, von dessen Inhalten nichts Funktion der Zeit sein, nichts der Vernichtung soll anheimgegeben werden dürfen. Punkt 1 N hätte das Weib Eigenwert und den Willen, einen solchen gegen alle Anfechtung zu behaupten, hätte es auch nur das Bedürfnis nach Selbstachtung, so konnte es nicht neidisch sein. Wahrscheinlich sind alle Frauen neidisch, der Neid aber ist eine Eigenschaft, welche nur dort sein kann, wo jene Voraussetzungen fehlen. Auch der Neid der Mütter, wenn die Töchter anderer Frauen eher heiraten als ihre eigenen, ist ein Symptom echter Gemeinheit, und setzt, wie übrigens alle Neid, einen völligen Mangel an Gerechtigkeitsgefühl voraus. In der Idee der Gerechtigkeit, welche in der Anwendung der Idee der Wahrheit auf das Praktische besteht, berühren sich Logik und Ethik ebenso eng wie im theoretischen Wahrheitswerte selbst. Nur eine Gerechtigkeit keine Gesellschaft. Der Neid hingegen ist die absolut unsoziale Eigenschaft. Das Weib ist wirklich auch vollkommen unsozial, und wenn früher mit Recht alle Gesellschaftsbildung an den Besitz einer Individualität geknüpft wurde, so liegt hier die Probe darauf vor. Für den N, Erst hiermit ist auch ganz klar geworden, dass die Seele jener besondere Wert ist, der, durch Schaffung der Vergangenheit, die Zeit negiert, wie in das fünfte Kapitel postulierte. N266 Die sexuellen Typen. N-Staat, für Politik, für gesellige Gemütlichkeit hat die Frau keinen Sinn, und weibliche Vereine, in welche Männer keinen Zutritt erhalten, pflegen nach kurzer Zeit sich aufzulösen. Die Familie endlich ist geradezu das Unsoziale, und keineswegs ein soziales Gebilde. Männer, die heiraten, ziehen sich damit schon auch aus den Gesellschaften, denen sie bis dahin als Mitglieder und Teilnehmer angehörten, zurück. Dies hatte ich geschrieben, bevor die wertvollen ethnologischen Forschungen von Heinrich Schurz veröffentlicht wurden, die an der Hand eines reichen Materiales dartun, dass in den Männerbünden und nicht in der Familie die Anfänge der Gesellschaftsbildung zu suchen seien. N. Pascal hat wunderbar ausgeführt, wie Gesellschaft vom Menschen nur gesucht wird, weil dieser die Einsamkeit nicht ertragen, sondern sich selbst vergessen will. Auch hier sieht man die vollkommene Kongruenz zwischen der früheren Position, durch welche der Frau die Fähigkeit zur Einsamkeit abgesprochen wurde, und der jetzigen, welche ihrer Ungeselligkeit behauptet. Denn hätte die Frau ein Ich, so hätte sie auch einen Sinn für das Eigentum, bei sich wie bei anderen. Der Stehtrieb ist aber bei den Frauen viel entwickelter als bei den Männern, die sogenannten Kleptomanen, die ohne Not, sind beinahe ausschließlich Frauen. Denn das Weib hat wohl Verständnis für Macht und für Reichtum, aber nicht für das Eigentum. Auch pflegen die kleptomanen Frauen, wenn sie ihrer Diebstähle überführt werden, sich damit zu verantworten, dass sie angeben, es sei ihnen vorgekommen, als hätte ihnen alles gehört. In Leihbibliotheken sieht man hauptsächlich Frauen aus- und eingehen, und zwar auch solche, die begütet genug wären, mehrere Büchereien zu kaufen, aber es fehlt ihnen eine größere Einigkeit des Verhältnisses zu allem, was ihnen gehört, als zu allem, das sie nur entlehnt haben. Auch hier sieht man den Zusammenhang zwischen Individualität und Sozialität deutlich hervorleuchten. Wie man selbst Persönlichkeit haben muss, um fremde Persönlichkeit aufzufassen, so muss der Sinn auf Erwerbung eigenen Besitzes gerichtet sein, wenn fremde Haben nicht berührt werden soll. In männliche und weibliche Psychologie. 267 Niniger noch als das Eigentum ist der Name und ein herzliches Verhältnis zu ihrem Namen mit jeder Persönlichkeit notwendig gegeben. Und hier sprechen die Tatsachen so laut, dass man sich wundern muss, wie wenig diese Sprache im Allgemeinen vernommen wird. Die Frauen sind nämlich durch gar kein Band mit ihrem Namen verknüpft. Beweisend hierfür ist allein schon, dass sie ihren Namen aufgeben und den des Mannes annehmen, den sie heiraten, ja diesen Schritt der Namensänderung an sich nie als bedeutsam empfinden, um den alten Namen nicht eine Sekunde trauern, sondern leichten Sinnes den des Mannes annehmen, wie an den Mann nicht ohne tiefen in der Natur des Weibes gelegenen Grund, bis vor kurzem wenigstens, meist auch das Eigentum der Frau übergegangen ist. Es ist auch nichts davon zu merken, dass speziell jene Trennung sie einen Kampf kostete, im Gegenteil, schon vom Liebhaber und Kurmacher lassen sie sich den Namen geben, der ihm gefällt. Und selbst wenn sie einem ungeliebten Mann und diesem nur mit großem Widerstreben in die Ehe folgen, es hat noch nie eine Frau gerade darüber sich beklagt, dass sie von ihrem Namen herbei Abschied nehmen müssen, es lässt ihn jede und scheidet von ihm, ohne die geringste Pietät dafür zu verraten, dass sie ehemals so hieß. Im Allgemeinen wird vielmehr die eigene Neubenennung bereits vom Liebenden ebenso gefordert, wie der neue Familienname des Ehegatten ungeduldig, schon der Neuheit wegen, erwartet. Der Name aber ist gedacht als ein Symbol der Individualität, nur bei den allertiefst stehenden Rassen der Erde, wie bei den Buschmännern Südafrikas, soll es keine Personennamen geben, weil das natürliche Unterscheidungsbedürfnis der Menschen voneinander nicht so weit reicht. Das Weib, das im Grund namenlos ist eins, ist ein, vergleicht Klingsers Worte an Kundry in Wagners Parsifal, zweiter Aufzug, zu Anfang, ein herauf, herauf zu mir. Und ein Meister ruft dich Namenlose, nur Teufelin. Höllenrose. N.H.R. Odias warst du, und was noch? N.Grundrija dort, Kundry hier, N.H.I.R. Hier denn, Kundry. N.Z.U. deinem Meister, herauf. N.268 die sexuellen Typen. Dies, weil es, seiner Idee nach, keine Persönlichkeit besitzt. Damit hängt endlich noch die wichtige Beobachtung zusammen, welche zu machen man nie verfehlen wird, sobald man einmal aufmerksam geworden ist. Wenn in einen Raum, in dem ein Weib sich befindet, ein Mann tritt und sie ihn erblickt, seinen Schritt hört oder seine Anwesenheit auch nur ahnt, so wird sie sofort eine ganz andere. Ihre Miene, ihre Bewegungen ändern sich mit unglaublicher Plötzlichkeit. Sie richtet ihre Frisur, zieht ihre Röcke zusammen und hebt sie, oder macht sich an ihrem Kleide zu schaffen. In ihr ganzes Wesen kommt eine halb schamlose, halb ängstliche Erwartung. Man kann im Einzelfalle oft nur darüber noch im Zweifel sein, ob sie mehr errötet über ihr schamloses Lächeln, oder mehr schamlos lächelt über ihr Erröten. Eine Seele, Persönlichkeit, Charakter ist aber, hierin liegt eine unendlich tiefe, bleibende Einsicht Schopenhauers, identisch mit dem freien Willen oder es deckt sich wenigstens der Wille mit dem Ich insofern, als dieses in Relation zum Absoluten gedacht ist. Und fehlt den Frauen das Ich, so können sie auch keinen Willen besitzen. Nur wer keinen eigenen Willen, keinen Charakter in höherem Sinne hat, bleibt, schon durch die große Gegenwart eines zweiten Menschen, so leicht beeinflussbar, wie das Weib es ist, in funktioneller Abhängigkeit von dieser, statt in freier Auffassung derselben. Sie ist das beste Medium, mir bester Hypnotiseur. Aus diesem Grunde allein ist unerfindlich, warum die Frauen gerade als Ärztinnen besonders viel taugen sollen, da doch einsichtigere Mediziner selbst zugeben, dass der Hauptteil dessen, was sie bis heute, und so wird es wohl bleiben, zu leisten Vermögen, in der suggestiven Einwirkung auf den Kranken besteht. Und schon in der ganzen Tierreihe ist W stets leichter hypnotisierbar als M. Und wie die hypnotischen Phänomene doch mit den alltäglichsten in einer nahen Verwandtschaft stehen, erhält aus dem Folgenden, wie leicht wird nicht, ich habe schon gelegentlich der Frage des weiblichen Mitleids darauf hingewiesen, weder Lachen oder Weinen an N männliche und weibliche Psychologie. 269 gesteckt. Wie imponiert dir nicht alles, was in der Zeitung steht, wie leicht fällt sie nicht dem dümmsten Aberglauben zum Opfer, wie probiert sie nicht sofort jedes Wundermittel, das ihr eine Nachbarin empfohlen hat. In wem ein Charakter fehlt, dem gebricht es auch an Überzeugungen. Darum ist W leichtgläubig, unkritisch, ganz ohne Verständnis für den Protestantismus. Dennoch hat man, so sicher ein jeder Christ schon als Katholik oder als Protestant vor der Taufe auf die Welt kommt, kein Recht, den Katholizismus darum als weiblich anzusehen, weil er den Frauen noch immer eher zugänglich ist als der Protestantismus. Hier wäre ein anderer charakterologischer Einteilungsgrund in Betracht zu ziehen, dessen Erörterung nicht Sache dieser Schrift sein kann, minus ein SO ist denn ein ganz umfassender Nachweis geführt, dass W seelenlos ist, dass es kein Ich und keine Individualität, keine Persönlichkeit und keine Freiheit, keinen Charakter und keinen Willen hat. Dieses Resultat ist aber für alle Psychologie von kaum zu überschätzender Wichtigkeit. Es besagt nicht weniger, als dass die Psychologie von M und die Psychologie von W getrennt zu behandeln sind. Für W scheint eine rein empirische Darstellung des psychischen Lebens möglich, für M muss jede Psychologie nach dem Ich als dem obersten Giebel des Gebäudes in der Weise tendieren, wie Kant dies als notwendig eingesehen hatte. Die Humisee und Machsche Ansicht, nach welcher es nur Impressions und Thoughts ABC und ASZT, GT und die heute allgemein zur Verbannung der Psyche aus der Psychologie geführt hat, erklärt nicht nur, dass die ganze Welt ausschließlich unter dem Bilde eines Winkelspiegels, als ein Kaleidoskop zu verstehen sei, sie macht nicht nur alles zu einem Tanz der Größe als Elemente, sinnlos, grundlos, sie vernichtet nicht nur die Möglichkeit, einen festen Standpunkt für das Denken zu gewinnen, sie zerstört nicht nur den Wahrheitsbegriff und damit eben die Wirklichkeit, deren Philosophie sie einzig zu sein beansprucht, sie trägt auch die Hauptschuld an dem Elend der heutigen Psychologie. N270 die sexuellen Typen. Diese heutige Psychologie nennt sich mit Stolz die Psychologie ohne Seele, nach dem ersten, der dies Wort ausgesprochen hat, nach dem viel überschätzten Friedrich Albert Lange. Diese Untersuchung glaubt gezeigt zu haben, dass ohne die Annahme einer Seele den psychischen Erscheinungen gegenüber kein Auskommen zu finden ist, sowohl an den Phänomenen von M, dem eine Seele zuerkannt werden muss, als auch an den Phänomenen von W, die seelenlos ist. Unsere heutige Psychologie ist eine eminent weibliche Psychologie. Und gerade darum ist die vergleichende Untersuchung der Geschlechter so besonders lehrreich. Nicht zuletzt darum habe ich sie mit dieser Gründlichkeit ausgeführt, denn hier am ehesten kann offenbar werden, was zur Annahme des sich nötigt, und wie die Konfusion von männlichem und weiblichem Seelenleben, im weitesten und tiefsten Sinne, bei dem Bestreben, eine Allgemeinpsychologie zu schaffen, als der Faktor angesehen werden darf, der am weitesten in die Irre geführt hat, wenn er auch, ja gerade weil er, gar nicht bewusst zur Geltung gebracht worden ist. Denn freilich erhebt sich nun die Frage, ist von M überhaupt Psychologie als Wissenschaft möglich? Und hierauf ist vor der Hand mit Nein zu antworten. Ich muss wohl darauf gefasst sein, an die Untersuchungen der Experimentatorin verwiesen zu werden, und auch wer in dem allgemeinen Experimentalrausch nüchterner geblieben ist, wird vielleicht verwundert fragen, ob diese denn gar nicht zählten. Aber die experimentelle Psychologie hat nicht nur keinen einzigen Aufschluss über die tieferen Gründe des männlichen Seelenlebens gegeben, nicht nur kann niemand an eine mehr als sporadische Erwähnung, geschweige denn an eine systematische Verarbeitung dieser ungeheuren Zahl von Versuchsreihen denken, sondern vor allem ist, wie gezeigt wurde, ihre Methode, außen anzufangen und von da in den Kern hineinzudringen, verfehlt, und darum hat sie auch nicht eine Aufklärung über den tieferen innerlichen Zusammenhang der psychischen Phänomene gebracht. Die psychophysische Maßlehre hat überdies gerade gezeigt, wie das eigentliche Wesen der psychischen im Gegensatz zu den physischen Phänomenen in männliche und weibliche Psychologie 271 darin besteht, dass die Funktionen, durch welche ihr Zusammenhang und ihr Übergehen ineinander allenfalls darstellbar wäre, auch im besten Falle unstetig und darum nicht differenzierbar geraten müssten. Mit der Stetigkeit ist aber auch die prinzipielle Möglichkeit der Erreichbarkeit des unbedingt mathematischen Ideals aller Wissenschaft dahin. Wem übrigens klar ist, dass Raum und Zeit nur durch die Psyche geschaffen werden, der wird nicht von Geometrie und Arithmetik erwarten, dass sie je ihren Schöpfer erschöpfen könnten. Na, es gibt keine wissenschaftliche Psychologie vom Manne, denn im Wesen aller Psychologie liegt es, das Unableitbare ableiten zu wollen. Ihr endliches Ziel müsste, deutlicher gesprochen, dieses sein, jedem Menschen seine Existenz und Essenz zu beweisen, zu deduzieren. Dann wäre aber jeder Mensch, auch seinem tiefsten Wesen nach, Folge eines Grundes, determiniert und kein Mensch dem anderen mehr, als einem Mitglieder eines Reiches der Freiheit und des unendlichen Wertes, Achtung schuldig, im Augenblick, wo ich völlig deduziert, völlig subsumiert werden könnte, hätte ich allen Wert verloren, und wäre eben seelenlos. Mit der Freiheit des Wollens wie des Denkens, denn diese muss man zu jener hinzufügen, ist die Annahme der durchgängigen Bestimmtheit unverträglich, mit welcher alle Psychologie ihr Geschäft beginnt. Wer darum an ein freies Subjekt glaubte, wie Kant und Schopenhauer, der musste die Möglichkeit der Psychologie als Wissenschaft leugnen, wer an die Psychologie glaubte, für den konnte die Freiheit des Subjektes auch nicht eine Denkmöglichkeit mehr bleiben, so wenig für Hume als für Herbart, die zwei Begründer der modernen Psychologie. Aus diesem Dilemma erklärt sich der traurige Stand der heutigen Psychologie in allen ihren Prinzipienfragen. Jene Bemühungen, den Willen aus der Psychologie hinauszuschaffen, jene immer wiederholten Versuche, ihn aus Empfindung und Gefühl abzuleiten, haben eigentlich ganz recht darin, dass der Wille kein empirisches Faktum ist. Der Wille ist in der Erfahrung nirgends aufzutreiben und N272 die sexuellen Typen nachzuweisen, weil er selbst die Voraussetzung jedes empirisch-psychologischen Datums ist. Versuche einer, der am Morgen gern lange schläft, sich in dem Momente zu beobachten, da er den Entschluss fasst, sich vom Bette zu erheben. Im Entschlüssel liegt, wie in der Aufmerksamkeit, das ganze ungeteilte Ich, und darum fehlt die Zweiheit, die notwendig wäre, um den Willen wahrzunehmen. Ebenso wenig wie das Wollen ist das Denken ein Faktum, das man in den Händen behielte, wenn man wissenschaftliche Psychologie treibt. Denken ist Urteilen, aber was ist das Urteil für die innere Wahrnehmung? Nichts, es ist ein ganz Fremdes, das zu aller Rezeptivität hinzukommt, aus den Bausteinen, welche die psychologischen Fahrsäulte und Fahrfässer herbeigeschleppt haben, nicht abzuleiten, jeder neue Urteilsakt vernichtet von neuem die mühselige Arbeit der Empfindungsatomisten. Ebenso ist's mit dem Begriff. Kein Mensch denkt Begriffe, und doch gibt es Begriffe, wie es Urteile gibt. Und am Ende sind auch Wons Gegner vollständig im Rechte damit, dass die Aperzeption kein empirisch-psychologisches Faktum und kein irgendwann wahrnehmbarer Akt ist. Freilich ist Wund tiefer als seine Bekämpfer, nur die allerflachsten Gesellen können Associations-Psychologen sein, und es ist auch sicherlich begründet, wenn er die Aperzeption mit dem Willen und der Aufmerksamkeit zusammenbringt. Aber sie ist so wenig eine Tatsache der Erfahrung wie eben diese, so wenig wie Urteil und Begriff. Wenn trotzdem alle diese Dinge, wenn Denken und Wollen da sind, nicht hinauszubringen, und jeder Bemühung eine Analyse spottend, so handelt es sich nur um die Wahl, ob man etwas annehmen wolle, das alles psychische Leben erst möglich mache, oder nicht. Darum sollte man dem Unfug ein Ziel setzen, von einer empirischen Aperzeption zu reden, und einsehen, wie sehr Kant recht hatte, als er nur eine transzendentale Aperzeption gelten ließ. Will man aber hinter die Erfahrung nicht zurückgehen, so bleibt nichts übrig als die unendlich ausgespreizte, armselig öde Empfindungsatomistik mit ihren Associationsgesetzen, oder die Psychologie wird methodisch zu einem Annex der Physiologie und Biologie, wie bei Avenarius, in männliche und weibliche Psychologie. 273 dessen feiner Bearbeitung eines, übrigens recht begrenzten, Stückes aus dem ganzen Seelenleben jedoch nur sehr wenige und recht unglückliche Versuche der Weiterführung gefolgt sind. Denn somit hat sich, ein wirkliches Verständnis des Menschen anzubahnen, die unphilosophische Seelenkunde als völlig ungeeignet erwiesen, und keine Wahrrüstung auf die Zukunft vermag sichere Bürgschaft zu bieten, dass ihr dies je gelingen könne. Ein je besserer Psychologe einer ist, desto langweiliger werden ihm diese heutigen Psychologien. Denn sie steifen sich samt und sonders darauf, die Einheit, die alles psychische Geschehen erst begründet, bis zum Schluss zu ignorieren, allwo wir dann regelmäßig noch durch einen letzten Abschnitt unangenehm überrascht werden, der von der Entwicklung einer harmonischen Persönlichkeit handelt. Jene Einheit, die allein die wahre Unendlichkeit ist, wollte man aus einer größeren oder geringeren Zahl von Bestimmungsstücken aufbauen. Die Psychologie als Erfahrungswissenschaft sollte die Bedingung aller Erfahrung aus der Erfahrung gewinnen. Das Unternehmen wird ewig fehlschlagen und ewig erneuert werden, weil die Geistesrichtung des Positivismus und Psychologismus so lange bestehen muss, als es mittelmäßige Köpfe und bequeme, nicht bis zu Ende denkende Naturen gibt. Wer, wie der Idealismus, die Psyche nicht opfern will, der muss die Psychologie preisgeben, wer die Psychologie aufrichtet, der tötet die Psyche. Alle Psychologie will das Ganze aus den Teilen ableiten und als bedingt hinstellen, alles tiefere Nachdenken erkennt, dass die Teilerscheinungen hier aus dem Ganzen als letztem Urquell fließen. So negiert die Psychologie die Psyche, und die Psyche ihrem Begriff nach jede Lehre von ihr, die Psyche negiert die Psychologie. Diese Darstellung hat sich für die Psyche und gegen die lächerliche und jämmerliche seelenlose Psychologie entschieden. Ja, es bleibt ihr fraglich, ob Psychologie mit Seele je vereinbar, eine Wissenschaft, die Kausalgesetze und selbstgesetzte Normen des Denkens und Wollens aufsuchen will, mit der Freiheit des Denkens und Wollens überhaupt verträglich sei. Auch die Annahme einer besonderen Psyche ein wie ein Inner, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage 18N274 Die sexuellen Typen. Entsehen Kausalität, kann vielleicht nichts daran ändern, dass die Psychologie, indem sie zuletzt ihre eigene Unmöglichkeit dartut, durch ein solches Ende den glänzendsten Beweis für das jetzt allgemein verlachte und verlästerte Recht des Freiheitsbegriffes wird erbringen müssen. In HIMI soll aber keineswegs eine neue Ära der rationalen Psychologie ausgerufen sein. Vielmehr ist die Absicht im Anschluss an Kant die, dass die transzendentale Idee der Psyche von Anfang an als Führer beim Aufsteigen in der Reihe der Bedingungen bis zum Unbedingten zu dienen habe, durchaus nicht hingegen größer als ein Aushang des Hinabgehens zum Bedingten. Nur die Versuche mussten abgelehnt werden, jenes Unbedingte aus dem Bedingten, am Schlüsse eines Buches von 500, 1500 Seiten, hervorspringen zu lassen. Seele ist das regulative Prinzip, das aller wahrhaft psychologischen und nicht empfindungsanalytischen Einzelforschung vorzuschweben und diese zu leiten hat, weil sonst jede Darstellung des Seelenlebens, auch wenn sie noch so detailliert, liebevoll und verständnisinnig geschrieben ist, in ihre Mitte gehen und ein großes schwarzes Loch aufweist. Es ist unbegreiflich, wie Forscher, die nie einen Versuch gemacht haben, Phänomene wie Scham und Schuld, Glaube und Hoffnung, Furcht und Treue, Liebe und Hass, Sehnsucht und Einsamkeit, Eitelkeit und Empfindlichkeit, Ruhmsucht und Unsterblichkeitsbedürfnis zu analysieren, den Mut haben, über das sich kurzerhand abzusprechen, weil sie es nicht vorfinden wie die Farbe der Orange oder den Geschmack der Lauge. Oder wie wollen Mach und Hume auch nur die Tatsache des Stiles erklären, wenn nicht aus der Individualität. Ja, weiter, die Tiere erschrecken nie, wenn sie sich im Spiegel sehen, aber kein Mensch vermöchte sein Leben in einem Spiegelzimmer zu verbringen. Oder ist auch diese Furcht, die Furcht vor dem Doppelgänger, von D.N., es ist nur zu begreiflich, dass man leicht zu einer solchen Annahme verführt werden mag. Wer hat nicht Z.B. in der Lektüre dieses Buches beim Oberg, geh vom ersten zum zweiten Teil das Gefühl, dass es sich in beiden um etwas ganz anderes handelt, dort um äußerliche, hier um innere Zusammenhänge. In männliche und weibliche Psychologie. 275 in bezeichnender Weise das Weib frei ist 1, biologisch, darwinistisch abzuleiten. Man braucht das Wort Doppelgänger nur zu nennen, um in den meisten Männern heftiges Herzklopfen hervorzurufen. Hier hört eben alle rein empirische Psychologie notgedrungen auf, hier ist Tiefe vonnöten. Denn wie könnte man diese Dinge zurückführen auf ein früheres Stadium der Wildheit oder Tierheit und des Mangels an Sicherung durch die Zivilisation? Woraus macht die Furcht der kleinen Kinder als eine ontogenetische Reminiszenz erklären zu können glaubt. Ich habe übrigens dies nur als eine Andeutung erwähnt, um die immanenten und naiven Realisten daran zu mahnen, dass es auch in ihnen Dinge gibt, von denen ein warum ist kein Mensch angenehm berührt und völlig damit einverstanden, wenn man ihn als Nietzscheaner, Herbertianer, Wagnerianer u.s.w. einreiht, wenn man ihn, mit einem Worte, subsumiert. Auch Ernst Mach ist es doch gewiss schon passiert, dass ihn ein oder der andere liebe Freund subsumiert hat als Positivisten, Idealisten oder irgendwie sonst. Glaubt er sich richtig beschrieben, wenn jemand sagen wollte, das Gefühl, das man bei solchen durch andere vorgenommenen Subsumptionen habe, gehe bloß auf die fast völlige Gewissheit der Einzigartigkeit des Zusammentreffens der Elemente in einem Menschen, es sei nur beleidigte Wahrscheinlichkeitsrechnung? Und doch hat dieses Gefühl, genau genommen, nichts von einem Nicht-Einverstanden sein, wie sonst wohl mit irgendeiner wissenschaftlichen These. Es ist auch etwas ganz anderes, und darf damit nicht verwechselt werden, wenn jemand selbst es sagt, er sei Wagnerianer. Hierin liegt im tiefsten Grunde immer eine positive Bewertung des Wagnertums, weil man selbst Wagnerianer ist. Wer aufrichtig ist, wer es sein kann, wird zugeben, dass er mit einer solchen Aussage auch eine Erhöhung Wagners vornimmt. Vom anderen Menschen fürchtete man meist, dass er das Gegenteil einer Erhöhung beabsichtige. NJ, noch hat niemand von DoppelgängerInnen gehört. Man nennt die Frauen das furchtsame Geschlecht, weil man zu wenig scheidet zwischen Angst und Furcht. Es gibt eine tiefe Furcht, die nur der Mann kennt. An 18N276 die sexuellen Typen. Daher die Erscheinung, dass ein Mensch sehr viel von sich selbst sagen kann, was ihm von anderen zu hören höchst peinlich wäre, wie Cyrano von Bergerac von den dollsten Sticheleien bekennt, en je mieles essen bei empfime, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Kleiner als n, woher rührt also jenes Gefühl, das selbst tiefstehende Menschen haben? Von einem, wenn auch noch so dunklen Bewusstsein ihres Ich, ihrer Individualität, die dabei zu kurz kommt. Dieses Widerstreben ist das Urbild aller Empörung. Es geht endlich auch nicht recht an, einen Pascal, einen Newton, einerseits höchst geniale Denker, und andererseits mit einer Menge beschränkter Vorurteile behaftet sein zu lassen, über die wir längst hinaus seien. Stehen wir dann wirklich auf unserer elektrischen Bahnen und empirischen Psychologien hin schon ohne weiteres umso viel höher als jene Zeit? Ist Kultur, wenn es Kulturwerte gibt, wirklich nach dem Stande der Wissenschaft, die immer nur einen sozialen, nie einen individuellen, nicht demonstrierbaren Charakter hat, nach der Zahl der Volksbibliotheken und Laboratorien zu messen? Ist Kultur denn etwas außerhalb des Menschen, ist Kultur nicht vor allem ein Menschen? Nun, man mag sich noch so erhaben fühlen über einen Euler, gewiss einen der größten Mathematiker aller Zeiten, welcher einmal sagt, was er, im Augenblick, da er einen Brief schreibe, tue, das würde er genauso tun, wie wenn er im Körper eines Rhinoceros steckte. Ich will die Äußerung Eulers auch nicht schlechthin verteidigen, sie ist vielleicht charakteristisch für den Mathematiker, ein Maler hätte sie nie getan. Aber dieses Wort gar nicht zu begreifen, nicht einmal die Mühe zu seinem Verständnisse sich zu nehmen, sich über sie einfach lustig zu machen und Euler mit der Beschränktheit seiner Zeit zu entschuldigen, da scheint mir keineswegs gerechtfertigt. Na also, es ist, wenigstens für den Mann, auch in der Psychologie ohne den Ich-Begriff nicht dauernd auszukommen, ob mit diesem einem im Winterband synonomothetische Psychologie, das heißt psychologische Gesetze vereinbar in männliche und weibliche Psychologie. 277 N sind, scheint sehr fraglich, kann aber an der Anerkennung jener Notwendigkeit nichts ändern. Vielleicht schlägt die Psychologie jene Bahn ein, die ihr ein früheres Kapitel vorzeichnen zu können glaubte, und wird theoretische Biografie. Aber gerade dann werden ihr die Grenzen aller empirischen Psychologie am ehesten zum Bewusstsein kommen. Dass im Manne für alle Psychologie ein ineffabile, ein unauflösliches bleibt, damit stimmt es wunderbar überein, dass regelrechte Fälle von Duplex oder Multiplex Personality, Verdoppelung oder Vervielfachung des Ich, nur bei Frauen beobachtet worden sind. Das absolute Weib ist zerlegbar, der Mann ist in alle Ewigkeit, auch durch die beste Charakterologie nicht völlig zerlegbar, geschweige denn durchs Experiment, in ihm ist ein Wesenskern, der keine Zergliederung mehr zulässt. W ist ein Aggregat und daher dissoziierbar, spaltbar. Deswegen ist es wahrhaft komisch und belustigend, moderne Gymnasiasten, als platonische Idee, von der Seele des Weibes, von Frauenherzen und ihren Mysterien, von der Psyche des modernen Weibes etc. reden zu hören. Es scheint auch zu dem Befähigungsnachweis eines gesuchten Akkoucheurs zu gehören, dass er an die Seele des Weibes glaube. Wenigstens hören es viele Frauen sehr gerne, wenn man von ihrer Seele spricht, obwohl sie, in Hienidenform, wissen, dass das Ganze ein Schwindel ist. Das Weib als die Sphinx. Ein ärgerer Unsinn ist kaum je gesagt, ein ärgerer Schwindel nie aufgeführt worden. Denn man ist unendlich rätselhafter, unvergleichlich komplizierter. Man braucht nur auf die Gasse zu gehen, es gibt kaum ein Frauengesicht, dessen Ausdruck einem da nicht bald klar würde. Das Register des Weibes an Gefühlen, an Stimmungen ist so unendlich arm. Während gar manches männliche Antlitz lange und schwer zu raten gibt. Endschließlich werden wir hier auch eine Lösung der Frage, Parallelismus oder Wechselwirkung zwischen seelischem und körperlichem, näher geführt. Für, wie trifft der psychophysische Parallelismus, als vollständige Koordination beider Reihen, zu, mit der senilen Involution der Frau erlischt auch ein 278 die sexuellen Typen. Die Fähigkeit zu geistiger Anspannung, die ja nur im Gefolge sexueller Zwecke auftritt, und diesen dienstbar gemacht wird. Der Mann wird nie in dem Sinne völlig alt wie das Weib, und es ist die geistige Rückbildung hier durchaus nicht notwendig, sondern nur in einzelnen Fällen mit der körperlichen verknüpft, Am allerwenigsten endlich ist von greisenhafter Schwäche bei jenem Menschen etwas wahrzunehmen, welcher die Männlichkeit in voller geistiger Entfaltung zeigt, beim Genie. Denn nicht umsonst sind jene Philosophen, welche die strengsten Parallelisten waren, Spinoza und Fechner, auch die strengsten Deterministen. Bei ihm, dem freien, intelligiblen Subjekte, das sich für gut oder für böse nach seinem Willen entscheiden kann, ist der psychophysische Parallelismus, der eine der mechanischen genau analoge Kausalverkettung auch für alles Geistige fordern würde, auszuschließen. Insoweit wäre denn die Frage, welcher prinzipielle Standpunkt in der Behandlung der Psychologie der Geschlechter einzunehmen ist, erledigt. Es erwächst dieser Ansicht jedoch wieder eine außerordentliche Schwierigkeit in einer Reihe merkwürdiger Tatsachen, die zwar für die faktische Seelenlosigkeit von W noch einmal, und zwar in geradezu entscheidender Weise, in Betracht kommen, die aber andererseits von der Darstellung auch die Erklärung eines sehr eigentümlichen Verhaltens der Frau fordern, das seltsamerweise noch kaum jemand ernstlich Problem geworden zu sein scheint. Und schon längst wurde bemerkt, wie die Klarheit des männlichen Denkens gegenüber der weiblichen Unbestimmtheit, und später wurde darauf hingewiesen, wie die Funktion der gesetzten Rede, in welcher feste logische Urteile zum Ausdruck kommen, auf die Frau wie ein Sexualcharakter des Mannes wirkt. Was aber W sexuell anreizt, muss eine Eigenschaft von M sein. Ebenso macht die Unbeugsamkeit des männlichen Charakters auf die Frau sexuellen Eindruck. Sie missachtet den Mann, der einem anderen nachgibt. Man pflegt in solchen Fällen oft von sittlichem Einfluss des Weibes auf den Mann zu reden, wodurch sie nur das sexuelle Komplement in seinen komplementierenden Eigenschaften voll und ganz in männliche und weibliche Psychologie 279 in sich zu erhalten strebt. Die Frauen verlangen vom Manne Männlichkeit und glauben sich zur höchsten Entrüstung und Verachtung berechtigt, wenn der Mann ihre Erwartungen in diesem Punkt enttäuscht. So wird eine Frau, auch wenn sie noch so kokett und noch so verlogen ist, in Erbitterung und Empörung geraten, wenn sie beim Manne Spuren von Koketterie oder Lügenhaftigkeit wahrnimmt. Sie mag noch so feige sein, dem Mann soll Mut beweisen. Dass dies nur sexueller Egoismus ist, der sich den ungetrübten Genuss seines Komplimentes zu wahren sucht, wird gewöhnlich verkannt. Und so ist denn auch aus der Erfahrung kaum ein zwingenderer Beweis für die Seelenlosigkeit des Weibes zu führen als daraus, dass die Frauen vom Manne Seele verlangen und Güte auf sie wirken kann, obwohl sie selbst nicht wirklich gut sind. Seele ist ein Sexualcharakter, der nicht anders und zu keinem anderen Zwecke beansprucht wird als große Muskelkraft oder kitzelnde Schnurrbartspitze. Man mag sich an der Krassheit des Ausdrückes stoßen, an der Sache ist nichts zu ändern, die allerstärkste Wirkung endlich übt auf die Frau der männliche Wille. Und sie hat einen merkwürdig feinen Sinn dafür, ob das größer als ich will des Mannes bloß Anstrengung und Aufgeblasenheit oder wirkliche Entschlossenheit ist. Im letzteren Falle ist der Effekt ein ganz ungeheurer. Denn wie kann nun aber eine Frau, wenn sie an sich seelenlos ist, Seele beim Manne perzipieren, wie seine Moralität beurteilen, da sie selbst amoralisch ist, wie seine Charakterstärke auffassen, ohne als Person Charakter zu haben, wie seinen Willen spüren, obgleich sie doch eigenen Willen nicht besitzt? In Hiermit ist das außerordentlich schwierige Problem formuliert, vor dem die Untersuchung weiterhin noch zu bestehen haben wird. Denn bevor aber seine Lösung versucht werde, müssen die errungenen Positionen nach allen Seiten hin befestigt und gegen Angriffe geschützt werden, die in den Augen mancher imstande sein könnten, sie zu erschüttern. NX Kapitel N Mutterschaft und Prostitution. NDR Hauptanwand, welcher gegen die bisherige Darstellung wird erhoben werden, bezieht sich auf die Allgemeingültigkeit des Gesagten für alle Frauen. Bei einigen, bei vielen möge das zutreffen. Aber es gebe doch auch andere. Es lag ursprünglich nicht in meiner Absicht, auf spezielle Formen der Weiblichkeit einzugehen. Die Frauen lassen sich nach mehreren Gesichtspunkten einteilen, und gewiss muss man sich hüten, das, was von einem extremen Typus gilt, der zwar überall nachweisbar ist, aber oft durch das Vorwalten gerade des entgegengesetzten Typus bis zur Unmerklichkeit zurückgedrängt wird, von der Allgemeinheit der Frauen in gleicher Weise zu behaupten. Es sind mehrere Einteilungen der Frauen möglich, und es gibt verschiedene Frauencharaktere. Wenn auch das Wort Charakter hier nur im empirischen Verstände angewendet werden darf. Alle Charaktereigenschaften des Mannes finden merkwürdige, zu Amphibolien oft genug Anlass bietende Analoga beim Weibe. Einen interessanten Vergleich dieser Art zieht später dieses Kapitel, doch ist beim Manne der Charakter stets auch in die Sphäre des Intelligiblen getaucht und dort mächtig verankert, hieraus wird denn die frühe S. 104, gerügte Vermischung der Seelenlehre mit der Charakterologie und die Gemeinsamkeit im Schicksale beider, wieder eher begreiflich. Die charakterologischen Unterschiede unter den Frauen senden ihre Wurzeln nie so tief in den Euboden hinab, dass sie in die Entwicklung einer Individualität einzugehen vermöchten, und es gibt vielleicht gar keine weibliche Eigenschaft, die nicht im Laufe des Lebens, unter dem Einfluss des männlichen Willens, in Entmutterschaft und Prostitution, 281 in der Ehefrau modifiziert, zurückgedrängt, ja vernichtet werden könnte. In was es unter ganz gleich männlichen oder ganz gleich weiblichen Individuen noch für Unterschiede geben möge, diese Frage hatte ich bisher mit Bedacht aus dem Spiele gelassen. Keineswegs, weil mit der Zurückführung psychologischer Differenzen auf das Prinzip der sexuellen Zwischenformen mehr gewonnen gewesen war als ein Leitfaden unter Tausenden auf diesem verschlungensten aller Gebiete, sondern aus dem einfachen Grunde, weil jede Kreuzung mit einem anderen Prinzipe, jede Erweiterung der linearen Betrachtungen ins Flächenhafte störend gewirkt hätte bei diesem ersten Versuche einer gründlichen charakterologischen Orientierung, der weiterkommen wollte als bis zur Ermittlung von Temperamenten oder Sinnestypen. Die spezielle weibliche Charakterologie soll einer besonderen Darstellung vorbehalten bleiben, aber schon diese Schrift ist nicht ohne Hinblick auf individuelle Differenzen unter den Frauen abgefasst, und ich glaube so den Fehler falscher Verallgemeinerung vermieden, und bisher nur solches behauptet zu haben, was unterschiedslos von allen gleichweiblichen Frauen in gleicher Weise und gleicher Stärke gilt. Nur auf weh ganz allgemein ist es bisher angekommen. Da man aber meinen Darlegungen vornehmlich einen Typus unter den Frauen entgegenhalten wird, ergibt sich die Notwendigkeit, bereits hier ein Gegensatzpaar aus der Fülle herauszugreifen. In allem Schlechten und Garstigen, das ich den Frauen nachgesagt habe, wird das Weib als Mutter entgegengehalten werden. Dieses erfordert also eine Besprechung. Seine Ergründung kann aber niemand in Angriff nehmen, ohne zugleich den Gegenpol der Mutter, welcher die für das Weib diametral konträre Möglichkeit verwirklicht zeigt, heranzuziehen, weil nur hierdurch der Muttertypus eine deutliche Abgrenzung erfährt, nur so die Eigenschaften der Mutter von allem Fremden scharf sich abheben können. In jener der Mutter polar entgegengesetzter Typus ist die Dirne. Die Notwendigkeit gerade dieser gegenüber N2Ö2le sexuellen Typen. Entstellung lässt sich ebenso wenig deduzieren, wie das Mann und Weib einander entgegengesetzt sind, wie man dies nur sieht und nicht beweist, so muss man auch jenes erschaut haben, oder es in der Wirklichkeit wiederzufinden trachten, um sich zu überzeugen, ob diese dem Schema sich bequem einordnet. Auf jene Restriktionen, die vorzunehmen sind, komme ich noch zu sprechen. Einstweilen seien die Frauen betrachtet als stets von zwei Typen, einmal mehr vom einen, ein andermal mehr vom anderen etwas in sich tragend, diese Typen sind die Mutter und die Dirne. Nur man würde diese Dichotomie missverstehen, wenn man sie von einer populären Entgegensetzung nicht unterschiede. Man hat oft gesagt, das Weib sei sowohl Mutter als Geliebte. Den Sinn und Nutzen dieser Distinktion kann ich freilich nicht recht einsehen. Soll mit der Qualität der Geliebten das Stadium bezeichnet werden, welches der Mutterschaft notwendig vorhergeht? Dann kann es keinerlei dauernde charakterologische Eigentümlichkeit bezeichnen. Und was sagt denn der Begriff größer als Geliebte über die Frau selbst aus, als dass sie geliebt wird? Fügt er ihr denn eine wesentliche, oder nicht vielmehr eine ganz äußerliche Bestimmung zu? Geliebt werden mag sowohl die Mutter als die Dirne. Höchstens könnte man mit der Geliebten eine Gruppe von Frauen haben umschreiben wollen, die ungefähr in der Mitte zwischen den hier bezeichneten Polen sich aufhielte, eine Zwischenform von Mutter und Dirne, oder man hält es einer ausdrücklichen Feststellung für bedürftig, dass eine Mutter zum Vater ihrer Kinder in einem anderen Verhältnis stehe als zu ihren Kindern selbst, und Geliebte eben sei, insofern sie sich lieben lässt, das heißt dem Liebenden sich hingibt. Aber damit ist nichts gewonnen, weil dies beide, Mutter wie Prostituierte, gegebenenfalls in formal gleicher Weise tun können. Der Begriff der Geliebten sagt gar nichts über die Qualitäten des Wesens aus, das geliebt wird, wie natürlich, denn er soll nur das erste zeitliche Stadium im Leben einer und derselben Frau andeuten, an welches sich später als zweites die Mutterschaft schließt. Da also der Zustand der Geliebten doch nur ein akzidentielles Merkmal ihrer Person ist, wird jene Gegenüberstellung überdies in Mutterschaft und Prostitution, 283, ganz unlogisch, indem die Mutterschaft auch etwas Innerliches ist und nicht bloß die Tatsache anzeigt, dass eine Frau geboren hat. Worin dieses tiefere Wesen der Mutterschaft besteht, wird eben Aufgabe der jetzigen Untersuchung. Dass Mutterschaft und Prostitution einander polar entgegengesetzt sind, ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit allein schon aus der größeren Kinderzahl der guten Hausmütter, indes die Kokotte immer nur wenige Kinder hat, und die Gassendirne in der Mehrzahl der Fälle überhaupt steril ist. Es ist wohl zu beachten, dass nicht das käufliche Mädchen allein dem Dirnentypus angehört, sondern sehr viele unter den sogenannten anständigen Mädchen und verheirateten Frauen, ja selbst solche, die gar nie die Ehe brechen, nicht, weil die Gelegenheit nicht günstig genug ist, sondern weil sie selbst es nicht bis dahin kommen lassen. Man stoße sich also nicht an der Verwendung des Begriffes der Dirne, der ja erst noch zu analysieren ist, in einem viel weiteren Umfang als einem, der groß auf feile Weiber sich erstreckt. Die Gassendirne unterscheidet sich von der angeseheneren Kokotte und der vornehmeren Hetäre bloß durch die absolute Unfähigkeit zu einer größeren Differenziertheit und durch ihren völligen Mangel an Gedächtnis, der ihr Leben zu einem Stunden- und Minutenleben, ohne den geringsten Zusammenhang von einem Tage zum anderen, werden lässt. Überdies könnte der Dirnentypus auch dann zum Ausdruck kommen, wenn bloß ein Mann und ein Weib auf der Welt wären, denn er äußert sich bereits in dem spezifisch verschiedenen Verhalten zum einzelnen Manne. Entschon die Tatsache der geringeren Fruchtbarkeit würde mich der Pflicht einer Auseinandersetzung mit der allgemeinen Ansicht entheben, welche ein, notwendigerweise tief in der angeborenen Natur eines Wesens gegründetes Phänomen, wie die Prostitution, ableiten will aus sozialen Missständen, aus der Erwerbslosigkeit vieler Frauen, und daraufhin spezielle Anklagen gegen die heutige Gesellschaft erhebt, deren männliche Machthaber in ihrem ökonomischen Egoismus den unverheirateten Frauen die Möglichkeit eines rechtschaffenen Lebens zu erschwerten, oder auf das Komma Ungesellentum rekurriert, das ebenfalls N284 größer als le sexuellen Typen, angeblich nur materielle Gründe habe, und zu seiner notwendigen Ergänzung nach der Prostitution verlange. Oder soll doch angeführt werden, dass die Prostitution nicht bloß bei ärmlichen Gassendirnen zu suchen ist, dass wohlhabende Mädchen zuweilen sich aller Vorteile ihres Rufes begeben, und ein offenes Flanieren auf der Straße versteckten Liebschaften vorziehen, denn zur richtigen Prostitution gehört die Gasse, dass viele Stellen in Geschäftsläden, in der Buchhaltung, im Post, Telegrafen und Telefondienste, wo immer eine rein schablonenmäßige Tätigkeit beansprucht wird, mit Vorliebe an Frauen vergeben werden, weil wir viel weniger differenziert und eben darum bedürfnisloser ist als M. Der Kapitalismus aber lange vor der Wissenschaft das weggehabt hat, dass man die Frauen ihrer niedrigeren Lebenshaltung wegen auch schlechter bezahlen dürfe. Übrigens findet selbst die junge Dirne, weil sie teuren Mietzins zu zahlen, eine nicht gewöhnliche Kleidung zu tragen und den Souteneur auszuhalten hat, meist nur sehr schwer ihr Auskommen. Wie tief der Hang zu ihrer Lebensweise in ihnen wurzelt, das bezeugt die häufige Erscheinung, dass Prostituierte, wenn sie geehelicht werden, wieder zu ihrem früheren Gewerbe zurückkehren. Die Prostituierten sind ferner Vermöge unbekannte, aber offenbar in einer angeborenen Konstitution liegende Ursachen gegen manche Infektionen oft immun, denen rechtschaffene Frauen meist unterliegen. Schließlich hat die Prostitution immer bestanden und ist mit den Errungenschaften der kapitalistischen Ära keineswegs relativ gewachsen. Ja, sie gehörte sogar zu den religiösen Institutionen gewisser Völker des Altertums, z.B. der Phönizier. Die Prostitution kann also keineswegs als etwas betrachtet werden, wohin erst der Mann die Frau gedrängt hat. Oft genug wird sicherlich ein Mann die Schuld tragen, wenn ein Mädchen ihren Dienst verlassen musste und sich brotlos fand. Dass aber in solchem Falle zu etwas gegriffen werden kann, wie es die Prostitution ist, muss in der Natur des menschlichen Weibes selbst liegen. Was nicht ist, kann auch nicht werden. Dem echten Manne, den materiell noch öfter ein widriges Schicksal trifft, und welche Armut intensiver empfindet in Mutterschaft und Prostitution. 285 Nals das Weib, ist gleichwohl die Prostitution fremd, und männliche Prostituierte, Unterkellner, Friseurgehilfen etc., sind immer vorgerückte sexuelle Zwischenformen. Demnach ist die Eignung und der Hang zum Dirnentum ebenso wie die Anlage zur Mutterschaft in einem Weibe organisch, von der Geburt an vorhanden. Damit soll aber nicht gesagt sein, jedes Weib, das zur Dirne werde, sei mit ausschließlich innerer Notwendigkeit dazu geworden. Es stecken vielleicht in den meisten Frauen beide Möglichkeiten, sowohl die Mutter als die Dirne, nur die Jungfrau, man entschuldige, ich weiß, es ist rücksichtslos gegen die Männer, nur die Jungfrau, die gibt es nicht. Worauf es in solchen Schwebefällen ankommt, das kann nur der Mann sein, der ein Weib zur Mutter zu machen auf jeden Fall durch seine Person imstande ist, nicht erst durch den Koitus, sondern durch ein einmaliges Anblicken. Schopenhauer hat bemerkt, der Mensch müsse sein Dasein streng genommen von dem Augenblicke datieren, da sein Vater und eine Mutter sich ineinander verliebt hätten. Das ist nicht richtig. Die Geburt eines Menschen müsste, im idealen Falle, in den Augenblick verlegt werden, wo eine Frau ihn, den Vater ihres Kindes, zum ersten Mal erblickt oder auch nur seine Stimme hört. Die biologische und medizinische Wissenschaft, die Züchtungslehre und die Gynäkologie verhalten sich freilich, seit über 60 Jahren, unter dem Einflüsse von Johannes Müller, D.H. Bischof und C.H. Darwin, der Frage des Versehens oder Verschauens gegenüber beinahe durchaus ablehnend. Es wird im Weiteren eine Theorie des Versehens zu entwickeln versucht werden, hier möchte ich nur so viel bemerken, dass die Sache denn doch vielleicht nicht so steht, dass es kein Versehen geben dürfe, weil es mit der Ansicht sich nicht vertrage, dass bloß Samenzelle und Ei das neue Individuum bilden helfen, sondern es gibt ein Versehen, und die Wissenschaft soll trachten, es zu erklären, statt es als schlechterdings unmöglich in Abrede zu stellen, und zu tun, als ob sie in erfahrungswissenschaftlichen Dingen je über so viel Erfahrung verfügen könnte, um eine solche Behauptung aufstellen zu dürfen. In einer a priori N286 die sexuellen Typen. In Seendisziplin, wie der Mathematik, darf ich es getrost ausgeschlossen nennen, dass auf dem Planeten Jupiter 2x2 gleich 5 sei. Die Biologie kennt nur Sätze von komparativer Allgemeinheit, Kant. Wenn ich hier für das Versehen eintreten und in seiner Leugnung eine Beschränktheit erblicken muss, will ich doch keineswegs behauptet haben, dass alle sogenannten Missbildungen, oder auch nur ein sehr großer Teil derselben in ihm ihren Grund haben. Es kommt vorläufig nur auf die Möglichkeit einer Beeinflussung der Nachkommenschaft ohne den Koitus mit der Mutter an. Und da möchte ich zu sagen wagen eins, so wie sicherlich, wenn Schopenhauer und Goethe in der Farbenlehre einer Meinung sind, sie schon darum a priori gegen alle Physiker der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Recht haben dürften, ebenso wird etwas, das für Ibsen Vorformäre und Goethe Wahlverwandtschaften, Wahrheit ist, noch nicht falsch durch das Gutachten sämtlicher medizinischer Fakultäten der Welt. N.D.E. Ehrmann übrigens, von dem eine so starke Wirkung auf die Frau erwartet werden könnte, dass ihr Kind auch dann ihm ähnlich würde, wenn es nicht aus seinem Samen sich entwickelt hat, dieser Mann müsste die Frau sexuell in äußerst vollkommener Weise ergänzen. Wenn demnach solche Fälle nur sehr selten sind, so liegt dies an der UN-Wahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens so vollständiger Komplemente, und darf keinen Einwand gegen die prinzipielle Möglichkeit solcher Tatsachen bilden, wie sie Goethe und Ibsen dargestellt haben. Nobe aber eine Frau jenen Mann trifft, der sie durch seine bloße Gegenwart zur Mutter seines Kindes macht, das ist Zufallssache. Insofern ist für viele Mütter und Prostituierte wohl die Denkbarkeit zuzugeben, dass sich ihre Lose umgekehrt hätten gestalten können. Aber andererseits gibt es nicht nur zahllose Beispiele, in welchen auch ohne diesen Mann die Frau im Muttertypus verbleibt, sondern SN, im Hinblick auf die Erörterungen des 8. Kapitels über das größere Ansehen, welches J. Eieren Blick des bedeutenden Geistes gebührt vor dem jeweiligen Stande der Wissenschaft, S. 222. in Mutterschaft und Prostitution. 287. kommen ebenso zweifellos Fälle vor, wo dieser eine Mann auftritt, und doch auch sein Erscheinen die schließliche, endgültige Wendung zur Prostitution nicht zu hindern vermag. Es bleibt demnach nichts übrig, als zwei angeborene, entgegengesetzte Veranlagungen anzunehmen, die sich auf die verschiedenen Frauen in verschiedenem Verhältnis verteilen, die absolute Mutter und die absolute Dirne. Zwischen beiden liegt die Wirklichkeit, es gibt sicherlich kein Weib ohne alle Dirneninstinkte, viele werden das leugnen und fragen, woran denn das Dirnenhafte in vielen Frauen erkennbar sei, die nichts weniger als Kokotten zu sein scheinen, ich verweise diesbezüglich einstweilen nur auf den Grad der Bereitschaft und Willigkeit, sich von irgendwelchem Fremden unzüchtig berühren und diesen an sich anstreifen zu lassen, legt man diesen Maßstab an, so wird man finden, dass es keine absolute Mutter gibt. Ebenso wenig aber existiert ein Weib, das aller mütterlichen Regungen bar wäre, obgleich ich gestehen muss, außerordentliche Annäherungen an die absolute Dirne viel öfter gefunden zu haben als solche Grade von Mütterlichkeit, hinter denen alles Dirnenhafte zurücktritt. In der A's Wesen der Mutterschaft besteht, wie schon die erste und oberflächlichste Analyse des Begriffes ergibt, darin, dass die Erreichung des Kindes der Hauptzweck des Lebens der Mutter ist, indessen bei der absoluten Dirne dieser Zweck für die Begattung gänzlich in Wegfall gekommen scheint. Eine eingehendere Untersuchung wird also vor allem zwei Dinge in Betracht ziehen und sehen müssen, wie sich Dirne und Mutter zu beiden verhalten, die Beziehung einer jeden zum Kinde, und ihre Beziehung zum Koitus. Und zunächst scheiden sich beide, Mutter und Dirne, durch der ersteren Verhältnis zum Kinde. Der absoluten Dirne liegt nur am Manne, der absoluten Mutter kann nur am Kinde gelegen sein. Prüfstein ist am sichersten das Verhältnis zu Tochter, nur wenn sie diese gar nie beneidet wegen größerer Jugend oder Schönheit, ihr nie die Bewunderung im geringsten missgönnt, die sie bei den Männern findet, sondern sich vollständig mit ihr identifiziert und des Verehrers ihrer N288 die sexuellen Typen. N-Tochter sich so freut, als wäre ihr eigene Anbeter, nur dann ist sie Mutter zu nennen. Die absolute Mutter, der es allein auf das Kind ankommt, wird Mutter durch jeden Mann. Man wird finden, dass Frauen, die in ihrer Kindheit eifriger als die anderen mit Puppen spielten, bereits als Mädchenkinder sehr liebten und gerne warteten, dem Manne gegenüber wenig wählerisch sind, sondern bereitwillig den ersten besten Gatten nehmen, der sie halbwegs zu versorgen imstande und ihren Eltern und Verwandten genehm ist. Wenn ein solches Mädchen aber, gleichgültig durch wen, Mutter geworden ist, so bekümmert es sich, im Idealfall, um keinen anderen Mann mehr. der absoluten Dirne hingegen sind, schon als Kind, Kinder ein Gräuel. Später benutzt sie das Kind höchstens als Mittel, um durch Vortäuschung eines, auf Rührung des Mannes berechneten, Idyllis zwischen Mutter und Kind diesen an sich zu locken. Sie ist das Weib, das allen Männern zu gefallen das Bedürfnis hat, und da es keine absolute Mutter gibt, wird man in jeder Frau mindestens noch die Spur dieser allgemeinen Gefallsucht entdecken können, welche nie auch nur auf einen Mann der Welt verzichtet. Denn hier nimmt man übrigens eine formale Ähnlichkeit zwischen der absoluten Mutter und der absoluten Kokotte wahr. Beide sind eigentlich in Bezug auf die Individualität des sexuellen Komplementes anspruchslos. Die eine nimmt jeden beliebigen Mann, der ihr zum Kinde dienlich ist, und bedarf keines weiteren Mannes, sobald sie das Kind hat, nur aus diesem Grunde ist sie monogam zu nennen. Die andere gibt sich jedem beliebigen Mann, der ihr zum erotischen Genüsse verhilft, dieser ist für sie Selbstzweck. Hier berühren sich also die beiden Extreme, wir mögen somit hoffen, einen Durchblick auf das Wesen des Weibes überhaupt von da aus gewinnen zu können. Neben der Tat muss ich die allgemeine Ansicht, welche ich lange geteilt habe, völlig verfehlt nennen, die Ansicht, dass das Weib monogam und der Mann polygam sei. Das Umgekehrte ist der Fall. Man darf sich nicht dadurch beirren lassen, dass die Frauen oft lange den Mann abwarten und, in Mutterschaft und Prostitution, 289 ein wenn möglich, wählen, der ihnen am meisten Wert zu schenken in der Lage ist, den herrlichsten, berühmtesten, den ersten unter allen. Dieses Bedürfnis scheidet das Weib vom Tiere, welches Wert überhaupt nicht, weder vor sich selbst, durch sich selbst, wie der Mann, noch vor einem anderen, durch einen anderen, wie das Weib, zu gewinnen trachtet. Aber nur von Dummköpfen konnte es im rühmenden Sinne hervorgehoben werden, da es doch am sichersten zeigt, wie die Frau alles Eigenwertes entbehrt. Dieses Bedürfnis nun verlangt allerdings nach Befriedigung. Es liegt aber in ihm durchaus nicht der sittliche Gedanke der Monogamie. Denn man ist in der Lage, Wert zu spenden, Wert zu übertragen an die Frau, er kann schenken, er will auch schenken, nie könnte er seinen Wert, wie das Weib, als Beschenkter finden. Die Frau sucht also zwar sich möglichst viel Wert zu verschaffen, indem sie ihre Erwählung durch jenen einen Mann betreibt, der ihr den meisten Wert geben kann, der ihr aber liegen, beim Manne, ganz andere Motiv zugrunde. Sie ist jedenfalls ursprünglich als die Vollendung der idealen Liebe, als eine Erfüllung gedacht, auch wenn es sehr fraglich ist, ob sie so viel je wirklich leisten kann. Sie ist ferner durchdrungen von dem ganz und gar männlichen Gedanken der Treue, die Kontinuität, ein intelligibles Ich, voraussetzt. Man wird zwar bei FD das Weib treuer nennen hören als den Mann, die Treue des Mannes ist nämlich für ihn ein Zwang, den er sich, allerdings im freien Willen und mit vollem Bewusstsein, auferlegt hat. Er wird an diese Selbstbindung oft sich nicht kehren, aber dies stets als sein Unrecht betrachten oder irgendwie fühlen. Wenn er die Ehe bricht, so hat er sein intelligibles Wesen nicht zum Worte kommen lassen. Für die Frau ist der Ehebruch ein Kitzel, ein DS-Spiel, in welchem der Gedanke der Sittlichkeit gar nicht, sondern nur die Motiv der Sicherheit und des Rufes mitsprechen. Es gibt kein Weib, das in Gedanken ihrem Manne nie untreu geworden wäre, ohne dass es aber darum dies auch schon sich vorwürfe. Denn das Weib geht die Ehe zitternd und voll unbewusster Begier an und bricht sie, da es kein der Zeitlichkeit entrücktes Ich hat, so erwartungsvoll, so gedankenlos, wie es sie geschlossen an Wein in ihr, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage 19 N290 Die sexuellen Typen. Njat. Jenes Motiv, das einem Vertrage Treue wahren heißt, kann nur beim Manne sich finden. Für die bindende Kraft eines gegebenen Wortes fehlt der Frau das Verständnis. Was man als Beispiele weiblicher Treue anführt, beweist hiergegen wenig. Sie ist entweder die lange Nachwirkung eines intensiven Verhältnisses sexueller Folgsamkeit, Penelope, oder dieses Hörigkeitsverhältnis selbst, hündisch, nachlaufend, voll instinktiver Zähanhänglichkeit, vergleichbar der körperlichen Nähe als Bedingung alles weiblichen Mitleidens, das Gittchen von Heilbronn. Die eine Ehe hat also der Mann geschaffen. Sie hat ihren Ursprung im Gedanken der männlichen Individualität, die im Wandel der Zeiten unverändert fortdauert. Und demnach zu ihrer vollen Ergänzung stets nur eines und desselben Wesens bedürfen kann. Insoweit liegt in dem Plane der Einehe unleugbar etwas Höheres und findet die Aufnahme derselben unter die Sakramente der katholischen Kirche eine gewisse Rechtfertigung. Dennoch soll hiermit in der Frage Größe als Ehe oder freie Lieben nicht Partei ergriffen sein. Auf dem Boden irgendwelcher Abweichungen vom strengsten Sittengesetz, und eine solche Abweichung liegt in jeder empirischen Ehe, sind völlig befriedigende Problemlösungen nie mehr möglich, zugleich mit der Ehe ist der Ehebruch auf die Welt gekommen. Und trotzdem kann die Ehe nur vom Manne eingesetzt sein. Es gibt kein Rechtsinstitut weiblichen Ursprungs, alles Recht rührt vom Manne, und nur viele Sitte vom Weibe her, schon darum wäre es ganz verfehlt, das Recht aus der Sitte, oder umgekehrt die Sitte aus dem Recht hervorgehen zu lassen. Beide sind ganz heterogene Dinge. Ordnung in wirre sexuelle Verhältnisse zu bringen, dazu kann, wie nach Ordnung, nach Regel, nach Gesetz überhaupt, im praktischen wie theoretischen, nur der Mann, Donna Immobile, das Bedürfnis und die Kraft besessen haben. Und es scheint ja wirklich für viele Völker eine Zeit gegeben zu haben, da die Frauen auf die soziale Gestaltung großen Einfluss nehmen dürften. Aber damals gab es nichts weniger als Ehe, die Zeit des Matriarchats ist die Zeit der Filmenere. Minus N Mutterschaft und Prostitution. 291 an der A's ungleiche Verhältnis der Mutter und der Dirne zum Kinde ist reich an weiteren Aufschlüssen. Ein Weib, das vorwiegend Dirne ist, wird auch in seinem Sohne zunächst dessen Mannheit wahrnehmen und stets in einem sexuellen Verhältnis zu ihm stehen. Da aber kein Weib ganz mütterlich ist, lässt es sich nicht verkennen, dass ein letzter erst sexueller Wirkung von jedem Sohn auf seine Mutter ausgeht. Darum bezeichnete ich früher das Verhältnis zur Tochter als den zuverlässigsten Maßstab der Mutterliebe. Sicherlich steht andererseits auch jeder Sohn zu seiner Mutter in einer, wenn auch vor den Blicken beider noch so verschleierten, sexuellen Beziehung. In der ersten Zeit der Pubertät kommt dies bei den meisten Männern, bei manchen selbst noch später hin und wieder, aus seiner Zurückdrängung im wachen Bewusstsein, durch sexuelle Fantasien während des Schlafes, deren Objekt die Mutter bildet, zum Vorschein Oedipustraum. Dass aber auch im eigentlichsten Verhältnis der echten Mutter zum Kinder noch ein tiefes, sexuelles Verschmolzenheitselement steckt, darauf scheinen die Wollustgefühle hinzudeuten, welche die Frau bei der Laktation so unzweifelhaft empfindet, wie die anatomische Tatsache feststeht, dass sich unter der weiblichen Brustwarze Erektalsgewebe befindet und von den Physiologen ermittelt ist, dass durch Reizung von diesem Punkte aus Zusammenziehungen der Gebärmuttermuskulatur ausgelöst werden können. Sowohl die Passivität, welche für das Weib aus dem aktiven Saugen des Kindes resultiert, eins, als auch der Zustand inniger, körperlicher Berührung während der Spende der Muttermilch stellen eine sehr vollkommene Analogie zum Verhalten des Weibes im Koitus her. Sie lassen es begreiflich erscheinen, dass die monatlichen Blutungen auch während der Laktation pausieren und geben der unklaren, aber tiefen Eifersucht des Mannes schon auf den Säugling ein gewisses Recht. Das Nähren des Kindes ist aber eine durchaus mütterliche, die kindliche Rücksichtslosigkeit in der Bewegung, das Hinwollen nach allem, wonach ein augenblickliches Gelüste drängt, das eigensinnig blinde Verlangen und Ergreifen bringt für das Weib genug von jener Passivität mit sich, die es im Sexuellen nach dem engeren Begriffe überall kundtut.